Also, stell dir mal Folgendes vor. Du betrittst so ein kleines, ziemlich spärlich beleuchtetes Wohnzimmer im antiken Rom. Auf der einen Seite von diesem Raum sitzt ein Mann, der verwaltet im Grunde Milliarden.
Oh, wow, okay.
Ja, und der hat wirklich täglichen Zugang zu den allerhöchsten Nachtzirkeln direkt im Kaiserpalast. Und nur, ich sag mal, einen Meter weiter sitzt eine Frau, die von genau dieser Gemeinschaft als höchste theologische Autorität respektiert wird.
Ja.
Und direkt dazwischen, also quasi auf dem Boden, da hockt ein staubiger Tagelöhner. Einer, der den ganzen Tag Zelte geflickt hat.
Ein richtiges Kontrastprogramm also.
Absolut. Und normalerweise würden diese drei Menschen in der römischen Gesellschaft nicht mal ein einziges Wort miteinander wechseln.
Nee, die würden sich auf der Straße komplett ignorieren.
Genau. Aber in diesem Raum brechen sie gemeinsam das Brot und nennen sich gegenseitig Bruder und Schwester. Und da frage ich mich halt, wie überlebt diese Gruppe auch nur eine einzige Stunde, ohne dass diese enormen sozialen Spannungen den Raum komplett sprengen?
Ja, das ist wirklich eine faszinierende Frage. Und diese Situation, die du da beschreibst, das ist alles andere als eine theoretische Überlegung.
Wirklich?
Ja, das ist die historische Realität der frühen römischen Hauskirchen.
Krass.
Die gesellschaftlichen Risse und diese ganzen Hierarchien, die wurden da nicht einfach nur ignoriert, sondern die wurden, ich würde sagen, aktiv dekonstruiert.
Okay, also richtig abgebaut.
Genau. Wenn wir historische Dokumente betrachten, erwarten wir ja oft so ganz klare lineare Machtstrukturen, ne? So eine saubere Buchhaltung von oben nach unten.
Ja, klassische Hierarchie halt.
Richtig. Aber dieses erste Jahrhundert, das bot da ein soziales Experiment, das unsere modernen Vorstellungen von Klasse, von Macht und auch von Geschlecht, das stellt das alles völlig auf den Kopf.
Und genau das ist der Kern von unserer heutigen Analyse. Lass uns das mal aufschlüsseln.
Gerne.
Wir stützen uns dabei auf ein Vorlesungsskript. Das ist von dem Neutestamentler Dr. Craig Keener. Und das befasst sich mit dem 16. Kapitel des Römerbriefs. Also genauer gesagt, diese Verse 7 bis 20. Und ich muss echt sagen, wenn man diese Seiten zum ersten Mal aufschlägt, das liest sich wie das wohl trockenste Material der antiken Literatur.
Oh ja, das ist wahr.
Das ist wirklich eine schier endlose Liste von irgendwelchen fremden Namen, Begrüßungen, Abschiedsfloskeln. Der Impuls, das einfach zu überblättern, um zu den philosophischen Teilen zu kommen, der ist enorm.
Total verständlich. Aber wer diese Liste überspringt, der verpasst im Grunde den Maschinenraum dieser frühen Bewegung.
Den Maschinenraum?
Ja, genau. Weil unter der Oberfläche von diesen scheinbar banalen Grüßen, da verbirgt sich eigentlich die Blaupause einer radikal, radikal neuen Gesellschaft. Paulus von Tarsus, also der Autor dieses Briefes, der verfasst hier nicht einfach so ein höfliches Adressbuch. Der kartografiert ein Netzwerk. Und das ist durchzogen von aristokratischen Verstrickungen, unfassbar wohlhabenden kaiserlichen Sklaven und eben weiblichen Führungskräften.
Und da sind wir ja direkt bei diesem einen Namen, der springt wirklich sofort alle modernen Erwartungen, die man so an antike Texte haben
Ja,
könnte.
oh ja, Junia.
Genau. Paulus schickt da explizite Grüße an Andronikus und eben eine Person namens Junia. Und er bezeichnet sie als herausragend unter den Aposteln.
Ja.
Und um diesen Namen gibt es ja, also wenn man sich das anschaut, eine jahrhundertelange Kontroverse, oder?
Absolut. Das ist ein richtiges Schlachtfeld in der Theologiegeschichte. Man findet in älteren Kommentaren ganz oft das Argument, dass es sich hierbei zwingend um einen Mann handeln müsse. Man liest dann ganz oft von einem Junias.
Ja, Junias, genau.
Aber die linguistischen Analysen der letzten Jahrzehnte, die haben dieses Argument eigentlich weitgehend entkräftet.
Okay, also Junias gibt es gar nicht.
Die Faktenlage in der antiken Literatur ist da ziemlich eindeutig. Der Name Junia war durchgehend und ausnahmslos weiblich.
Wahnsinn.
Ja, und diese These, dass es sich da um eine männliche Kurzform handeln könnte, von dem Namen Junianus, das scheitert schlichtweg an den Regeln der lateinischen Sprache.
Ach echt?
Ja, man zieht lateinische Namen grammatikalisch einfach nicht auf diese Weise zusammen. Das funktioniert so nicht. Es gibt in den Millionen von Grabinschriften und Dokumenten der Antike nicht einen einzigen Beleg für einen männlichen Junias.
Das ist ja verrückt. Aber das wirft doch dann ein massives konzeptionelles Problem auf, oder?
Inwiefern?
Naja, also wenn wir heute das Wort Apostel hören, dann formt sich doch in unserem Kopf sofort ein sehr, sehr spezifisches Bild.
12 Männer mit Bärten.
Ganz genau, 12 Männer mit Bärten, die mit Jesus durch Galiläa wanderten, Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter.
Ja,
Wenn Junia jetzt eine Frau war und als herausragende Apostelin bezeichnet wird, dann müssen wir doch entweder unser Bild von Junia oder unser Bild davon, was ein Apostel überhaupt ist, komplett revidieren, oder nicht?
Genau. Und letzteres ist hier der Schlüssel. Der Begriff Apostel, der hatte im ersten Jahrhundert eine weitaus breitere Bedeutung als nur diese exklusive Gruppe der ursprünglichen 12.
Okay.
Das griechische Wort Apostolos, das bedeutet im Kern eigentlich nur Gesandter oder Bote. Paulus selbst hat diesen Begriff ja für sich beansprucht, obwohl er nicht zu den 12 gehörte.
Ah, stimmt.
Und er wandte ihn auch auf Figuren wie Silas, Timotheus oder Jakobus an. Es war eher so eine funktionale Bezeichnung.
Für was genau?
Für bevollmächtigte Missionare, die oft eine gemeindegründende oder überregional leitende Rolle innehatten. Es ging um die Funktion, um das Gründen und Leiten.
Okay, verstehe.
Und was hier wirklich bemerkenswert ist, in eben diesem 16. Kapitel des Römerbriefs, da werden doppelt so viele Frauen für ihre theologische und aufbauende Arbeit gelobt wie Männer.
Doppelt so viele? Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich meine, selbst ein Kirchenvater wie dieser Johannes Chrysostomos, der lebte doch im 4. Jahrhundert, oder?
Genau, ja.
Und das war ja eine Zeit, in der die institutionelle Kirche bereits stark patriarchalisch strukturiert war.
Sehr stark, ja.
Und selbst der hatte mit diesem Vers echt zu kämpfen. Der hat wohl in seinen Schriften große Verwunderung darüber ausgedrückt, wie tief die Hingabe dieser Frau gewesen sein muss, dass Paulus sie derart ehrt und ihr diesen Titel einer Apostelin zugesteht.
Richtig. Chrysostomos kam da auch nicht drum rum, das anzuerkennen. Wir sehen hier also in dieser frühen Phase eine Form der Organisation, die wesentlich dynamischer war. Anstatt einer starren institutionellen Hierarchie erinnert das eher an netzwerkartige organische Bewegungen.
Wie so ein modernes Start-up fast schon.
Ja, guter Vergleich. Führung wurde dadurch Charisma, Funktion und Hingabe definiert und eben nicht primär durch das Geschlecht. Und diese Dynamik, die war im jüdischen und frühchristlichen Kontext auch nicht völlig beispiellos.
Nee.
Gab es da Vorbilder?
Ja, absolut.
Dr. Kene Schobale verweist im Text auf einige historische Vorbilder, in denen Frauen maßgebliche Autorität ausübten. Das prominenteste Beispiel aus der hebräischen Bibel ist Deborah.
Ah ja, Deborah.
Genau. Die hatte als Richterin die höchste politische, juristische und auch militärische Autorität über Israel inne. Oder nimm die Prophetin Hulda.
Hulda. Der Name sagt mir jetzt weniger was.
Die wurde von König Josia extra konsultiert, um die Echtheit und die theologische Bedeutung von neu entdeckten Schriftrollen zu verifizieren. Also eine unglaubliche Autorität.
Wahnsinn.
Und im Neuen Testament finden sich Beispiele wie die Töchter des Philippus, die als anerkannte Prophetinnen wirkten.
Okay, aber das führt uns jetzt direkt in den wohl größten scheinbaren Widerspruch der neutestamentlichen Texte überhaupt.
Du meinst die Schweigegebote.
Ganz genau. Weil auf der einen Seite haben wir weibliche Diakone wie Phoebe, wir haben Prophetinnen und eben eine Apostelin wie Junia.
Ja.
Aber auf der anderen Seite gibt es diese berühmten Passagen von Paulus, etwa im 1. Korintherbrief oder auch im 1. Timotheusbrief, in denen, naja, unmissverständlich gefordert wird, dass Frauen in den Versammlungen schweigen sollen.
Mhm. Ja.
Und das wirkt doch auf den ersten und ehrlich gesagt auch auf den zweiten Blick absolut unvereinbar. Wie kann man denn einerseits Frauen als herausragende Führungspersönlichkeiten preisen und ihnen dann andererseits das Sprechen verbieten?
Ja, das ist eine der zentralen Fragen. Und um diese Spannung zu begreifen, ist ein Blick auf die damalige Lehr- und Bildungskultur unerlässlich.
Okay, wie sah die aus?
Antike Vorlesungen oder Lehrgespräche liefen völlig anders ab, als wir das heute aus unseren Hörsälen kennen.
Also nicht einer redet und alle anderen machen Notizen?
Nee, genau. Der Unterricht war hochgradig interaktiv. Es war völlig üblich und es wurde auch erwartet, dass Zuhörer den Redner durch Fragen unterbrachen, einfach um den Stoff zu vertiefen.
Ah, okay. Dr. Kina illustriert diese Dynamik in seinem Vorlesungsskript ja mit einer echt witzigen persönlichen Begebenheit.
Ja, die Geschichte mit der Sonntagsschule.
Genau. Er schildert da, wie er als junger Student seinen Sonntagsschullehrer so mitten im Vortrag unterbrochen hat.
Mhm.
Der Lehrer erklärte gerade, dass diese Teilung des Roten Meeres so ein plötzliches, filmreifes Wunder war, ne? Völlig unabhängig von jeglichen Naturphänomenen. Und Kina schlägt einfach seine Bibel auf, liest vor, dass Gott das Meer durch einen starken Ostwind zurücktrieb und fragt den Lehrer vor versammelter Klasse, was das denn dann zu bedeuten habe.
Haha, ja. Eine klassische Unterbrechung, die den Lehrenden komplett aus dem Konzept bringt.
Absolut.
Und was hier faszinierend ist, genau solche deplatzierten oder sagen wir mal aus Unwissenheit gestellten Fragen, die waren in den frühen Hauskirchen scheinbar ein echtes logistisches Problem.
Warum genau?
Da spielte die Demografie der antiken Welt eine entscheidende Rolle. Griechische Frauen wurden damals oft sehr, sehr jung verheiratet.
Ah, verstehe.
Und sie hatten im Vergleich zu Männern kaum Zugang zu formaler theologischer oder philosophischer Bildung.
Okay, das heißt, sie wussten einfach vieles noch nicht.
Richtig. Wenn da also theologische Lehrgespräche stattfanden und ungebildete ZuhörerInnen den Ablauf mit eher rudimentären Fragen störten, blockierte das natürlich den gesamten Lernprozess der Gruppe.
Ja, das macht Sinn.
Die Anweisung von Paulus, die eigenen Ehemänner zu Hause zu befragen, die lässt sich in diesem kulturellen Setting also als konkrete Maßnahme lesen. Eine Maßnahme, um den Ablauf dieser Versammlungen zu sichern und gleichzeitig die Bildung der Frauen in den privaten Raum zu verlagern.
Und im Timotheusbrief wird ja auch noch ein weiteres Problem von diesen damaligen Hauskirchen angesprochen. Da geht es ja um Witwen, die so von Haus zu Haus zogen und sich in, unnötige Streitigkeiten oder so Klatsch verwickelten.
Der sich verschiedene philosophische Strömungen und Falschlehren extrem rasant verbreiteten, waren Menschen ohne theologische Grundbildung natürlich besonders anfällig.
Klar.
Sie waren anfällig dafür, diese falschen Ideen ungeprüft weiterzugeben und Unruhe zu stiften.
Okay, aber wie wird das denn heute gesehen? Ich meine, das ist ja ein heikles Thema.
Absolut. Der Text von Dr. Kiener stellt an diesem Punkt auch ganz klar heraus, dass sich aus diesen Texten im Laufe der Zeit zwei völlig unterschiedliche theologische Interpretationsansätze entwickelt haben.
Okay.
Und beide sind in der heutigen Diskussion sehr präsent. Die erste Perspektive versteht diese Schweigegebote als universelle, zeitlose Prinzipien.
Also geltend für immer und überall?
Genau. Für die Befürworter dieser Sichtweise spiegeln die Anweisungen im Timotheusbrief eine grundlegende Schöpfungsordnung wider. Demnach gibt es bestimmte Rollen, gerade in der kirchlichen Lehre und Leitung, die dauerhaft und unabhängig vom kulturellen Kontext allein Männern vorbehalten sind.
Okay, und was ist die andere Seite?
Die zweite Perspektive, und zu der tendiert übrigens auch der Autor des Skripts, betrachtet diese Passagen als spezifische, rein situative Einschränkungen.
Also kulturell bedingt.
Genau. Die Argumentation lautet hier, wenn es fundamentale theologische Prinzipien gäbe, die Frauen generell von Autorität ausschließen, dann hätte Gott in der Geschichte nicht Frauen wie Deborah als Richterin oder andere Prophetinnen in höchste Positionen berufen.
Ja, das ist ein starkes Argument.
Folglich werden die Schweigegebote in dieser Sichtweise als temporäre Lösung für ein ganz lokales Problem gelesen. Sei es mangelnde Bildung oder die konkrete Verbreitung von Falschlehren in bestimmten Städten wie eben Ephesus oder Korinth.
Und beide Perspektiven existieren ja heute völlig friedlich nebeneinander.
Ja, genau. Und interessanterweise hebt das Skript auch hervor, dass heutzutage ohnehin niemand die Anweisung zum völligen Schweigen buchstäblich anwendet.
Stimmt. In fast allen Gemeinschaften singen Frauen ja beim Gemeindegesang mit oder beten laut.
Richtig. Die theologische Debatte, die dreht sich also eigentlich um die Auslegung von Lehrautorität, nicht um buchstäbliche Stummheit.
Wir müssen uns aber auch mal ansehen, wo genau all diese Diskussionen und Versammlungen überhaupt stattfanden. Das waren ja keine prächtigen Kathedralen oder eigens errichtete Synagogen. Die Gemeinden, die trafen sich in den Häusern von den wohlhabenderen Mitgliedern. Und sehr oft waren das eben jene Witwen, die überhaupt über entsprechenden Wohnraum verfügten.
Genau.
Und wenn wir jetzt mal den Blick von den Geschlechterrollen wegnehmen und auf die sozialen Schichten innerhalb dieser Hauskirchen lenken,
ja,
dann wird das Bild ja noch viel komplexer. Wir lesen da in der Grußliste Namen wie Ampliatus, Urbanus und Angehörige der Haushalte von Aristobul.
Aristobul, genau, das ist ein Mitglied der herodianischen Dynastie.
Krass. Und auch der Haushalt eines gewissen Narzissus wird erwähnt.
Ja. Und für ein ungeschultes Auge sind das heute einfach nur irgendwelche antiken Vornamen.
Ja, sagt mir jetzt auch nicht viel.
Aber für einen Zeitgenossen im ersten Jahrhundert war allein die Erwähnung des Haushalts des Narzissus absolut spektakulär.
Wieso?
Um das zu begreifen, müssen wir unsere Vorstellung von antiker Sklaverei etwas präzisieren. Die römische Haussklaverei, die unterschied sich fundamental von der, sagen wir mal, rassistisch motivierten Plantagensklaverei der modernen Geschichte.
Okay, inwiefern?
Zwar waren Sklaven auch in Rom der absolute Besitz ihrer Herren und beispielsweise physische Ausbeutung völlig schutzlos ausgeliefert, das darf man nicht beschönigen. Aber das System war gleichzeitig ein gigantischer Verwaltungsapparat.
Ah, also eher Bürokratie.
Ja. Das römische System basierte auf dem Prinzip, deine Macht definiert sich nicht nur durch deinen rechtlichen Status als freier Mensch, sondern vor allem dadurch, wem du gehörst.
Okay, das ist ein wilder Gedanke.
Ja, wenn du ein Sklave des Kaisers warst, hast du oft mit der Autorität des Kaisers gehandelt. Das war keine Feldarbeit, das war imperiale Bürokratie auf dem allerhöchsten Niveau.
Wahnsinn.
Du konntest als kaiserlicher Sklave Verträge aushandeln, ganze Besitztümer verwalten und politische Entscheidungen maßgeblich beeinflussen.
Und dieser Narzissus war so einer?
Narzissus ist das perfekte Beispiel für die Absurdität dieses Systems. Er war ein Freigelassener und diente als eine Art Kabinettschef oder Chefsekretär unter Kaiser Claudius. Sein Einfluss war immens und sein persönlicher Reichtum, das entzieht sich fast unserer Vorstellungskraft.
Wie reich reden wir hier?
Historische Quellen schätzen sein Vermögen auf etwa 400 Millionen Sesterzen.
Okay, das sagt mir jetzt nicht so viel. Wie viel ist das in heutiger Arbeit?
Das Skript hatte ein eindrucksvolles Beispiel. Ein durchschnittlicher Tagelöhner der damaligen Zeit hätte über 1 Million Jahre arbeiten müssen, um diesen Betrag anzuhäufen.
1 Million Jahre.
Ja. Narzissus war mächtiger und reicher als die meisten römischen Senatoren.
Hier wird es wirklich interessant. Das ist ja, als wäre der persönliche Assistent eines mächtigen CEOs einfach einflussreicher und reicher als der gesamte Aufsichtsrat.
Ein sehr guter Vergleich, ja.
Aber Moment, diese Politik auf dem Niveau, die war doch sicher extrem volatil, oder?
Absolut tödlich. Narzissus verlor seine Position und letztlich auch sein Leben in diesen ständigen Machtkämpfen des kaiserlichen Hofes. Er hatte sich gegen die Heirat von Claudius mit Agrippina gestellt. Und als dann Neros Stern aufging, wurde Narzissus in den Selbstmord getrieben.
Heftig.
Aber sein Haushalt, also dieses riesige Netzwerk aus Sklaven und Freigelassenen, die diese enormen Reichtümer verwalteten, dieses Netzwerk blieb in Rom bestehen und behielt seinen Elitestatus.
Und Mitglieder exakt dieses kaiserlichen Haushalts, die saßen nun in jenen kleinen Hauskirchen.
Ganz genau. Versetzen wir uns nochmal in die Dynamik dieses Raumes.
Mhm.
Auf der einen Seite sitzt da ein Vertreter des Haushalts des Narzissus. Der ist ausgestattet mit Zugang zu immensen Ressourcen und politischem Einfluss.
Mhm.
Und auf der anderen Seite sitzt ein einfacher Handwerker.
Ja.
In der Außenwelt würde der Handwerker sich ganz tief verbeugen und um Patronage bitten, während der kaiserliche Sklave ihn wahrscheinlich einfach herablassend ignorieren würde.
Klar.
Innerhalb der Hauskirche verlangte Paulus jedoch, dass diese tief verwurzelten gesellschaftlichen Reflexe komplett abgelegt werden, war die Etablierung völlig neuer Beziehungsstrukturen. Sie erfanden das, was Soziologen heute fiktive Verwandtschaft nennen.
Fiktive Verwandtschaft? Also so tun, als ob man verwandt wäre?
Ja. Ein faszinierendes Beispiel in unserem Text ist diese Stelle, an der Paulus Grüße an einen Rufus und dessen Mutter sendet und dann fügt er diesen bemerkenswerten Zusatz an, die auch mir eine Mutter geworden ist.
Oh.
Paulus, der biologisch in keiner Weise mit dieser Frau verwandt war, integriert sie voll und ganz in seine engste familiäre Identität.
Okay, das klingt für uns heute recht harmlos, aber damals?
Das war in der starr geschichteten römischen Gesellschaft ein enormer kultureller Affront. Die bewusste Nutzung von familiärer Terminologie, sich also gegenseitig Bruder, Schwester, Mutter oder Vater zu nennen, die Römer legten extremen Wert auf Abstammung und die strikte Trennung der Klassen.
Okay, das heißt das fiel auf.
Ja, wenn Sklaven und Freie, Reiche und Arme sich plötzlich als Blutsverwandte behandelten, löste das bei Außenstehenden nicht Bewunderung aus, sondern massives Misstrauen.
Das hat doch bestimmt Gerüchte gegeben.
Oh ja, und was für welche? Weil diese frühen Christen ihre Zusammenkünfte hinter verschlossenen Türen abhielten, sich pausenlos Bruder und Schwester nannten und von tiefer familiärer Liebe sprachen, warfen antike römische Schriftsteller ihnen Inzest vor.
Inzest? Echt?
Ja. Und wenn man dann noch hörte, dass sie bei ihren Mahlzeiten, also beim Abendmahl, symbolisch Körper und Blut konsumierten, dann lag der Vorwurf des Kannibalismus für einen abergläubischen Römer echt nicht fern.
Wahnsinn! Das zeigt ja echt, wie völlig unverständlich diese neue Form der Gemeinschaft für die Außenwelt gewesen sein muss.
Absolut. Und zu dieser radikalen familiären Struktur gehörte auch eine sehr physische Form der Zuneigung, der sogenannte heilige Kuss.
Der heilige Kuss, ja.
In der antiken Welt des Nahen Ostens und des Mittelmeerraums war ein Kuss, oft auf die Wange oder sogar den Mund, eine gängige familiäre Begrüßung. Und Paulus forderte die Gläubigen auf, diese intimste Form der Bestätigung über alle Klassengrenzen hinweg zu praktizieren.
Also der kaiserliche Beamte sollte den einfachen Sklaven mit einem familiären Kuss begrüßen.
Exakt.
Da muss ich jetzt an eine Geschichte aus dem Skript denken. Kina hat da ja so eine äußerst entlarvende Anekdote aufgeschrieben, wie moderne Leser an diese antiken Texte herangehen.
Ach ja, der Student.
Genau. Er erzählt von einem Studenten, der absolut dogmatisch in seiner Überzeugung war, dass Frauen in der modernen Kirche unbedingt eine Kopfbedeckung tragen müssten. Seine Argumentation stützte sich auf so eine einzige kleine Erwähnung im 1. Korintherbrief.
Mhm.
Als dieser Student jedoch das Klassenzimmer betrat, weigerte er sich standhaft, seinen Professor, also Dr. Kina, zur Begrüßung mit einem Kuss zu begrüßen. Obwohl das Neue Testament diesen heiligen Kuss an ganzen 5 verschiedenen Stellen explizit anordnet.
Ja, das ist entlarvend.
Wir neigen also stark dazu, unsere eigenen kulturellen Komfortzonen in den Textreim zu projizieren. Was uns unangenehm ist, das deklarieren wir als antiken Brauch. Und was in unsere Ideologie passt, erklären wir dann zur universellen Pflicht.
Ja, das ist eine sehr treffende Beobachtung. Und diese selektive Lesart lenkt oft vom eigentlichen Kern der Texte ab. Der heilige Kuss und diese fiktive Verwandtschaft, das waren eigentlich Mechanismen, um eine Einheit zu schmieden. Eine Einheit, die gegen den enormen Druck von außen bestehen konnte.
Mhm, verstehe.
Doch genau weil diese künstlich erschaffene Familie aus so unterschiedlichen gesellschaftlichen Atomen bestand, war sie extrem anfällig für Spaltungen.
Ja, das leuchtet ein.
Und das erklärt auch den ziemlich scharfen rhetorischen Bruch im Text. Nach all der familiären Wärme wechselt Paulus im 17. Vers abrupt den Ton und warnt extrem eindringlich vor Leuten, die diese Gemeinschaft spalten wollen.
Und die Formulierung, die er da wählt, die ist echt faszinierend. Er bezeichnet diese Spalter als Menschen, die nicht Christus dienen, sondern, und jetzt kommt's, ihrem eigenen Bauch.
Ihrem eigenen Bauch, ja.
Wenn man das heute liest, denkt man ja unweigerlich an Leute, die sich am All-You-Can-Eat-Buffet vordrängeln. Es klingt so nach einer Warnung vor Maßlosigkeit beim Essen.
Das ist jedoch eine antike metaphorische Redewendung. Wir finden die beispielsweise auch beim jüdischen Philosophen Philon von Alexandria.
Ah, okay.
Der lebte etwa zur gleichen Zeit wie Paulus. Ein Sklave des eigenen Bauches zu sein, das bedeutete im damaligen Sprachgebrauch, sich den eigenen niedrigen Instinkten, der puren Selbstsucht und dem reinen Eigeninteresse hinzugeben.
Also Egomanen?
Genau. Diese Spalter waren nicht zwingend gierige Esser, sie waren Egomanen, die die Gemeinschaft für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren wollten.
Und die Waffe, die diese Leute benutzt haben, das war nicht physische Gewalt, sondern Sprache. Die zerstörten das Vertrauen durch geschickte Rhetorik.
Ganz genau. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wir müssen verstehen, welche Rolle Rhetorik in der antiken Welt spielte. In den griechisch-römischen Bildungsschulen war die Redekunst die absolute Königsdisziplin.
Rhetorik war alles.
Ja, aber das Problem dabei war, diese Ausbildung war oft zutiefst amoralisch. Es ging den Sophisten und den Rhetoriklehrern nicht primär darum, die Wahrheit zu finden,
sondern
es ging darum, den Zuhörer zu überzeugen. Völlig unabhängig davon, ob das Gesagte nun wahr oder falsch war.
Ah, das erinnert mich an was. Der Text verwendet hier ja zwei sehr spezifische griechische Begriffe, oder?
Richtig. Um diese Art der Manipulation zu beschreiben. Das eine ist Christologia, was eine glatte, plausibel und wahnsinnig vernünftig klingende Rede bezeichnet.
Christologia?
Und das andere ist Eulologia. Das ist so dieses schmeichelhafte, überschwängliche Lob. Die Spalter kamen also nicht als brüllende Wölfe in die Hauskirchen, die kamen mit sanften, intellektuell ansprechenden Worten.
Also eigentlich wie gute Verkäufer.
Ganz genau. Sie boten den Zuhörern genau die Theorien und Schmeicheleien an, die diese hören wollten, um sie so auf ihre Seite zu ziehen und die Einheit zu zerschlagen.
Und das ist eine Mechanik, die, ich sag mal, im 21. Jahrhundert fast noch bedrohlicher wirkt als in der Antike.
Oh ja.
Wie oft fallen wir denn heute im Informationszeitalter auf genau sowas rein? Wir leben in einer Zeit, in der diese Informationsflut, die Algorithmen und dieses hochprofessionelle Marketing exakt diese Schwäche unseres Geistes ausbeuten.
Echokammern, Social Media, das volle Programm.
Absolut. Ob es jetzt um politische Desinformation geht, wo uns Algorithmen nur das spiegeln, was wir eh schon glauben, oder bei irgendwelchen Verkaufsgesprächen, wir fallen kontinuierlich auf Kreastrologie und Eulogie herein. Wir lassen uns von glatten Formulierungen verführen, die einfach nur unsere Wünsche bedienen.
Paulus setzt dem eine radikale Idee entgegen. Flatterhaftes Reden bringt nichts. Wahrheit ist oft nicht schmeichelhaft. Wahrheit ist kantig, kühn und sie verlangt uns etwas ab.
Und das ist der Übergang, wenn ich das richtig sehe, zum großen Finale, oder?
Genau. Die Warnung vor dieser glatten Verführungskunst schlägt eine direkte Brücke zum theologischen Klimax dieses gesamten Briefes. Paulus zieht hier nämlich eine Parallele zur allerersten Täuschung der Menschheit.
Adam und Eva?
Richtig. Er ermahnt die römischen Gläubigen mit den Worten: Ich möchte, dass ihr weise seid im Guten, aber unschuldig im Bösen.
Mhm.
Das ist eine exakte Beschreibung des Zustands von Adam und Eva vor dem Sündenfall.
Ja, und auf diese Ermahnung folgt in Vers 20 ja diese gewaltige Aussage: Gott wird den Satan bald unter euren Füßen zermalmen.
Ein direktes literarisches Echo auf das Buch Genesis, Kapitel 3, wo versprochen wird, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird.
Aber man muss sich schon fragen, wie die antiken Leser in Rom diesen Begriff Satan damals verstanden haben. Das war ja für die keine abstrakte theologische Idee, oder?
Überhaupt nicht. In der damaligen jüdischen und frühchristlichen Vorstellungswelt war die Figur des Anklägers oder eben Widersachers eine sehr konkrete, aktive Präsenz. Eine, die ständig versuchte, Zerstörung zu säen. Das Skript greift hierzu auf eine echt faszinierende jüdische Midrasch-Tradition zurück.
Die Geschichte mit dem Rabbiner?
Genau. Das ist eine fast surreale Geschichte über einen Rabbiner namens Palimo. Dieser Rabbiner hatte wohl die Angewohnheit, Satan bei wirklich jeder Gelegenheit lautstark zu verfluchen.
Okay, mutig?
Ja. Laut der Überlieferung erschien Satan ihm dann eines Tages physisch, jagte den armen Rabbiner durch die Straßen und drängte ihn bis in ein Badehaus, wo der Rabbiner schließlich kapitulieren musste.
Im Badehaus?
Ja. Und der Widersacher sagte dann wohl lakonisch: Lass dir das eine Lehre sein.
Wahnsinn. Obwohl diese rabbinische Erzählung natürlich sehr fantastische Züge trägt, illustriert sie doch eigentlich perfekt die Psychologie der damaligen Zeit.
Absolut. Das Böse wurde als reale, oppositionelle Kraft wahrgenommen, die aktiv auf die Zerstörung von Beziehungen hinarbeitete. Paulus selbst nutzt in anderen Briefen ja drastische Bilder wie seinen sprichwörtlichen Dorn im Fleisch. Den bezeichnete er als einen Boten Satans.
Ein Dorn im Fleisch, ja.
Das ist übrigens eine sehr präzise Metapher, die auf das vierte Buch Mose zurückgeht. Dort wird der Begriff für feindliche Völker verwendet, die im Land verblieben sind und Israel beständig drangsalieren.
Ah, okay.
Bei Paulus bezog sich dieser Dorn sehr wahrscheinlich auf die unaufhörlichen physischen Verfolgungen, denen er ausgesetzt war, oder möglicherweise auf ein chronisches körperliches Leiden. Die ständige Bedrohung, sowohl von außen durch Verfolgung als auch von innen durch diese Spalter, die war allgegenwärtig.
Und was können wir jetzt aus dieser kosmischen Auseinandersetzung für unseren eigenen Alltag mitnehmen? Dr. Kina fasst das in einem, wie ich finde, sehr pragmatischen Rat zusammen.
Ja, der Rat ist Gold wert.
Er sagt, der Schlüssel, um diese glatte Rhetorik der Spalter zu besiegen, liegt nicht darin, das Böse bis ins kleinste Detail zu studieren. Adam und Eva haben versucht, Gut und Böse durch praktische Erfahrung zu verstehen. Und wir wissen ja, die Konsequenzen waren katastrophal.
Exakt.
Wir müssen heute nicht jede Verschwörungstheorie oder jede manipulative Taktik bis ins Letzte erforschen. Es genügt völlig, absolute Experten für das Gute zu sein.
Genau das ist der Punkt. Wer das Gute in seiner reinsten Form in- und auswendig kennt, dem fallen die falschen Noten der Christologia, also dieser schmeichelnden Reden, sofort auf.
Die kleine römische Hauskirche, in der wir vorhin gestartet sind, wo der kaiserliche Beamte und der Zeltmacher zusammensaßen, die war demnach also viel mehr als nur ein sozialer Treffpunkt.
Oh ja, sie war der sichtbare Beweis dafür, dass die Trennung, die durch den Sündenfall in die Welt kam, tatsächlich umkehrbar ist. In dieser Gemeinschaft manifestierte sich dieser kosmische Sieg bereits im Kleinen.
Also, wenn wir diese Untersuchung jetzt mal abschließen und auf unsere anfängliche Frage zurückblicken, diese Namensliste, dieses scheinbar endlos langweilige Verzeichnis antiker Persönlichkeiten, das hat sich als etwas völlig anderes entpuppt. Wir blicken hier nicht auf eine staubige Buchhaltung.
Nein, absolut nicht.
Wir blicken auf das Rezept für eine Gesellschaftsrevolution. Wir haben Frauen wie Junia gesehen, deren Autorität offen anerkannt wurde. Wir haben dieses absurde Machtgefälle zwischen elitären kaiserlichen Sklaven und gewöhnlichen Handwerkern gesehen. Und wir haben analysiert, wie diese Gruppe durch familiäre Liebe und das Beharren auf Wahrheit gegen Spalter verteidigt werden musste.
Und das wirft, finde ich, eine sehr drängende Frage für unsere heutige Zeit auf.
Welche?
Paulus und diese frühen Christen lösten das Problem gesellschaftlicher Spannungen, indem sie Fremde aus völlig verfeindeten sozialen Schichten zu ihrer fiktiven Verwandtschaft erklärten. Zu ihren Müttern, Brüdern und Schwestern.
Mhm.
Wir leben heute in einer Ära, die oft als das Zeitalter der Einsamkeit beschrieben wird. Soziale Medien vernetzen uns global, während gleichzeitig die Isolation und die digitale Einsamkeit epidemische Ausmaße annehmen.
Das stimmt.
Man muss sich doch unweigerlich fragen, wie würde unsere moderne Gesellschaft, wie würde unsere eigene Nachbarschaft heute aussehen, wenn wir den Mut hätten, Fremden mit exakt dieser radikalen, familiären Loyalität zu begegnen?
Wahnsinn!
Könnte dieses 2000 Jahre alte Modell, wildfremde Menschen am eigenen Esstisch als Bruder oder Schwester aufzunehmen, vielleicht das präzise Gegenmittel für die grassierende Isolation unserer modernen Welt sein?
Das ist wirklich eine Frage, die das Zeug dazu hat. Die Art und Weise, wie wir unsere Mitmenschen morgen früh auf der Straße betrachten, völlig zu verändern. Was wie ein totes historisches Dokument begann, endet als hochaktuelle Herausforderung an uns alle. Und damit schließen wir unsere heutige Analyse ab. Bis zur Untersuchung bleibt neugierig.